Hörgeräte. Okay, hört sich schon viel besser an. Danke, Arthur. Ich kann nicht anders als zu singen, ich kann nicht anders als dich zu preisen mein ganzes Leben lang, wenn das mal kein Ausdruck von Evangelisationskultur ist für uns als Gemeinde. Wenn wir das so singen und wenn wir das mit unserem ganzen Sein ausfüllen, ist da eine große Sehnsucht zu hören und zu spüren. Und so bewegen wir uns weiter durch unser Thema, durch unser Jahresthema e.V. Evangelisation. Und ich glaube, den Text, den wir heute vorliegen haben, den Susanne Wolf vorgelesen hat, der ist da sehr herausfordernd und wird uns nochmal ein paar Grundlagen zeigen zu dem, wovon ich denke, dass das für unser Verständnis von Evangelisation sehr wichtig ist. Jesus, ein Mensch, ja, wie du und ich fast. Ein Mensch. Was ist das Problem bei uns Menschen? Ein Problem, das ich feststelle, ist, dass ich nicht ewig lebe. Ja, Gott ist der Ewige, Jesus wird auch zu seinem Vater geschickt, aber erstmal auf dieser Erde lebe ich nicht ewig. Sondern Menschen, das haben sie so an sich, die leben einen bestimmten Zeitraum lang hier auf dieser Welt, einen kurzen Zeitraum. Und für diesen Zeitraum kriegen wir von vielen Seiten Aufträge, ja, Verantwortungen. Also wir leben einen kurzen Zeitraum und in diesen kurzen Zeitraum unseres Lebens wird ganz schön viel reingepackt. Viele Anforderungen, viele Aufgaben von der Arbeit, vom Ehepartner, von den Kindern. Wir kriegen alle Aufträge und müssen die so gut oder wollen die so gut es geht ja auch erfüllen. Da wird die Zeit knapp. Das ist das Problem von mir, das ist das Problem von Menschen. Es gibt so viel zu sehen, es gibt so viel zu tun, es gibt so viele Länder zu bereisen, es gibt so viele Menschen zu treffen, zu machen, aber es ist wenig Zeit. Und ich glaube, das ist auch das Thema dieses Textes heute, nochmal einen anderen Aspekt. Auf das Jammern kommen wir auch, das hat auch damit zu tun. Aber ich glaube, in diesem Text geht es auch um die Zeit. Das ist das Thema von Jesus in diesem Text. Sein irdisches Wirken begrenzt sich ja so auf 3 Jahre. Ja, als Sohn Gottes will er die Welt mit der guten Botschaft versorgen. Und dazu hat er 3 Jahre Zeit. Meine Güte, ist das knapp. Jesus, der Mensch, er hat wenig Zeit und es gibt viel zu tun. Das ist sein Lebensthema. Aber anscheinend hatte Jesus hier in Matthäus 9 echt Zeit. Er zog durch die Städte, er zog durch die Dörfer, er heilte die Kranken, er heilte alle. Krankheit stand da, anscheinend hatte Jesus Zeit. Aber Jesus war doch ein beschäftiger Mann. Aber inmitten all seiner Geschäftigkeit nahm er sich Zeit für die Menschen um sich rum. Und warum tat er das? Weil er wusste, dass wenn er sich auch wirklich Zeit für die Menschen nehmen würde, dann würde er auch ganz bei den Menschen sein können. Dann würde ihn es auch jammern, wie es bei Luther steht. Oder dann würde ihn auch tiefes Mitgefühl ergreifen, wie es woanders steht. Ich glaube, das ist ein Gefühl, ja, Susanne, du hast es ausgedrückt, ist eigentlich mehr als ein Gefühl, nämlich ein Gefühl, das mich auch zugleich tätig werden lässt. Wir brauchen dieses Gefühl, wenn es darum geht, den Menschen Gottes Liebe zu vermitteln. Das brauchen wir. Da muss uns etwas mitreißen, da darf uns auch mal etwas jammern. Aber dieses Gefühl vom Jammern, vom Mitleid, vom Mitgefühl, dieses tiefe Mitgefühl, das lässt sich ja nicht erzwingen. Ja, dass mir jetzt jemand sagt, hab doch mal Mitleid, fühl doch mal mit, ja, das bewirkt dann eher das Gegenteil davon. Das Wort Mitleid bedeutet hier so viel wie Eingeweide. Ja, da geht es Jesus richtig in den Magen rein. Ganz tief sitzt das, also das ist auch körperlich erfahrbar. Vielleicht habt ihr so Situationen in eurem Leben, wo ihr gemerkt habt, boah, es wird jetzt körperlich auch echt heftig für mich, obwohl mir niemand wehgetan hat. Aber da ist ein Leid, das mich so sehr jammert, dass es mir in den Magen geht. Vielleicht, dass mir schlecht wird, übel wird, wie auch immer. Und Jesus ergriff dieses tiefe Mitgefühl. Und ganz spannend in diesem Satz hier finde ich, es jammerte ihn. In einer anderen Übersetzung steht, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das heißt, Jesus, der Mensch, erfährt sich hier als Objekt dieses tiefen Mitgefühls. Er wird ergriffen von etwas. Er wird sozusagen mitgenommen von etwas. Es jammerte ihn. Also es, was ist es? Irgendetwas jammerte ihn. Er sah etwas und er merkt, dass irgendetwas über ihn kommt, was ihn nicht loslassen wird. Da ist etwas, was Besitz von uns ergreift, wenn wir ganz bei Menschen sind. Und das kommt nur mit Zeit. Ich habe viel zu tun. Ja, war direkt Thema heute Morgen. Mich sprach jemand an und ich komme aus einer vollen Woche, nicht nur terminlich, sondern irgendwie auch freizeittechnisch. Und dann ging es in die Predigtvorbereitung rein und dann standen gestern noch zwei Termine an und dann spricht mich heute Morgen jemand an und ich reagiere so, wie ich wahrscheinlich in einer Zeit, wo ich nicht so viel zu tun hätte, nicht reagieren würde. Wir haben viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Aber ich merke, dass wenn ich viel zu tun habe, wenn ich von einem Termin zum anderen husche und hopse, dass ich meinen eigentlichen Grund sehr leicht und sehr schnell verliere. Warum bin ich denn eigentlich hier? Was mache ich hier eigentlich? Wozu hat Gott mich hier gerade beauftragt? Das heißt, das könnte auch heißen, je mehr ich zu tun habe, desto mehr könnte auch mein Mitleid darunter leiden. Desto weniger habe ich einen Blick für die Situation, für die Menschen, die es wirklich jammert. Ja, wir brauchen Zeit. Und für Mitleid bleibt manchmal keine Zeit. Für Jammern bleibt manchmal gar keine Zeit. Vieles wird für mich dann eher zum Stolperstein, wo ich vielleicht gereizt drauf reagiere, wo ich in dem einen Termin schon wieder beim anderen Termin bin, in meinem Businessplan des Lebens sozusagen, weil es bleibt ja nicht viel Zeit. Aber eigentlich sollte es doch zur Gelegenheit sein, dass ich Gott in meinem Leben, Jesus in meinem Leben, der Heilige Geist in meinem Leben in diesen Situationen bewährt. Also die Frage ist auch ganz grundsätzlich, wie ich mein Leben mit Gott eigentlich auf dieser Welt lebe. Die Frage ist, zu welchem Leben uns Gott auch neu befreien möchte, wenn wir heute Morgen hier sitzen und merken, ah ja, ich habe wenig Zeit und ich packe mein Leben voll. Und für die wirklich wichtigen Dinge, für die Grundlagen meines Lebens bleibt eigentlich wenig Zeit. Welche Zeiten möchte Gott uns schenken? Welche Zeiten möchte Gott uns mit Menschen schenken? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, wenn es um Evangelisation geht. Denn irgendetwas muss uns ja zu den Menschen ziehen. Irgendetwas sollte uns ja jammern. Wir sollten ja ein Mitgefühl entwickeln. Das wird in diesem Text gesagt. Und es wird auch gesagt, wie Jesus damit umgeht. Und zwar wird da einfach gesagt, Jesus nahm sich Zeit. Ich würde noch weitergehen und würde sagen, Jesus entschied sich, Zeit zu haben. Denn wir kennen ja auch viele andere Stellen in den Evangelien, wo Jesus auch einfach gesagt hat, ich habe jetzt keine Zeit. Ja? Also ich glaube, können wir auch mit unserem Leben umgehen, zu sagen, ich entscheide mich jetzt bewusst, Zeit für etwas zu haben. Und wahrscheinlich wird es auch mal die Zeiten geben, wo ich mich dazu entscheiden darf und entscheiden kann, nein, hier habe ich jetzt keine Zeit. Das würde der Situation, dem Ort, dem Menschen nicht gerecht werden. Er entschied sich, Zeit zu haben, die Menschen zu sehen, sie wahrzunehmen und dann auch mit ihnen etwas zu tun. Und so verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Das war seine Art. Er sagte, hey, hier ist etwas, das ich dir geben kann. Ich habe was zu geben, meine Zeit. Und in dieser Zeit kommt mein Wort zu dir. Und in dieser Zeit kommt auch meine Tat zu dir. Das heißt, für uns ohne Zeit gelingt es nicht, EV zu leben, als Kultur. Wir brauchen Zeit. Ohne Zeit werden wir nicht bewegt, weder innerlich noch äußerlich. Also, wir können uns dazu entscheiden, als Einzelne wie auch als Gemeinde Zeit zu haben oder auch nicht. Es kommt auch auf die Dringlichkeit an. Es gibt Zeiten, wo wir Zeit haben dürfen und es gibt auch Zeiten, wo wir keine Zeit haben können. Und dann ist es vielleicht irgendwann mal so weit und dieser Zeitpunkt steht uns bestimmt auch irgendwie bevor oder jedem Einzelnen. Und wir werden Situationen in unserem Leben wahrnehmen, wie Susanne davon erzählt hat, die uns erschüttern, die uns jammern, wo uns etwas ergreift, über das wir selbst gar keine Kontrolle haben, weil es einfach so ist. Mitgefühl ergreift uns, weil wir sehen, was abgeht. Und wir sehen die große Not und wir sehen das große Arbeitsfeld. Und worauf wir zunächst schauen, ist doch irgendwie immer wieder
die Ernte.
Wir schauen auf die Ernte. Und die Ernte ist groß, steht hier. Und da steht noch viel mehr. Da steht, die Ernte ist hilflos und erschöpft. Wer oder was ist die Ernte? Vielleicht hast du Menschen vor deinem Auge stehen, wo du merkst, diese Person, dieser Mensch, diese Menschengruppe, sie jammert mich, weil sie hilflos und erschöpft sind. Vielleicht jemand aus dem nahen Umfeld, vielleicht aus der Familie, vielleicht auch weiter weg. Und ich lade euch dazu ein, so toll die Termini sind, auch aus der Bibel, sie nicht als Ernte abzustempeln. Sie sind noch immer Menschen. Aber vielleicht, um im Bild der Ernte zu bleiben, vielleicht ist jemand aus deinem Umfeld einfach reif für irgendetwas. Vielleicht fragst du dich mal, wer ist denn für etwas reif und wozu ist er eigentlich reif? Für welches Wort von dir aus? Für welche Tat von dir aus? Ist jemand reif? Hilflosigkeit, Erschöpfung, da ist was reif geworden. Vielleicht schon überreif. Aber ich glaube, da ist Reife um uns herum und diese Reife werden wir wahrnehmen, wenn wir uns Zeit nehmen. Das merken wir, wenn wir uns dazu entscheiden, Zeit zu haben und uns wirklich damit zu beschäftigen und sagen können, heute ist die Zeit reif. Vielleicht kennt ihr so Situationen, wo ihr merkt, jetzt ist es richtig, jetzt ist es dran, jetzt ist die Zeit reif für ein Wort, für eine Tat im Leben dieses Menschen. Wir schauen auf die Ernte und dann schauen wir auf uns und wir als Gemeinde, als Nachfolger von Jesus, sind dann vielleicht die Arbeiter. Und wir merken, genau diese Falle, da gibt's ganz schön viel zu tun. Und ich merke, da bin ich überfordert. Und ich merke, da sind wir überfordert, wenn wir die große Ernte sehen. Denn da steht ja, Arbeiter gibt es wenige. Manchmal sogar wenig qualifizierte Arbeiter für die Nöte, die so groß sind. Für die Erschöpfung, für die Hilflosigkeit vieler Menschen, für die Ernte um uns herum. Ja, Jesus hat ja nicht gesagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Geld. Er sagte auch nicht, die Ernte ist groß, aber wir müssen erst noch das neue Konzept entwerfen und durchsetzen. Nein, Jesus macht eine eindeutige Formulierung und er sagt, es gibt einfach wenig Arbeiter. Mit anderen Worten, es fehlen Hirten. Auch davon ist hier die Rede. Hirten, wie Jesus einer ist. Hirten, wie Jesus einer ist. Und deswegen sagt Jesus hier nicht, er könnte auch zu dem Schluss kommen und sagen, okay Leute, wisst ihr was, ihr seid wenig qualifiziert, ihr seid nur wenig Leute, also mache ich den ganzen Mist. Ja, räume ich das ganze Feld auf, ich bringe die Ernte ein und dann wird alles gut. Nein, das tut er nicht. Jesus sagt nicht, ich mache das schon, sondern was tut er? Jesus schickt die Jünger und er schickt die Jünger, die er doch selbst geerntet hat, wo er den Eindruck hatte und unterwegs war und gesehen hat und gesagt hat, ja, die sind heute reif. Und er ist zu den Jüngern gegangen an den See und hat gesagt, du bist heute reif und dieses Wort brauchst du heute. Und sie sind ihm gefolgt und sie haben sich verändert auf diesem Weg. Und die Jünger wurden damit selbst zu Hirten, weil sie in der Nachfolge von Jesus standen. Das, was Jesus selbst getan hat, das gibt er an seine Jünger weiter. Verkündigung in Wort und in Tat. Also die Werke Jesu werden weitergetragen, denn Jesus merkt ja selbst, ich kann gar nicht alle erreichen. Die Ernte ist groß. Und deswegen werden im Folgenden auch dann in Kapitel 10, da kommen wir in 2 Wochen drauf, deswegen werden seine Jünger später auch mit Vollmacht ausgestattet von ihm. Und so geht die Geschichte immer weiter. Ja? Jesus berief aus der Ernte und er sendet sie wieder in die Ernte hinein. Wir als Gemeinde, wir berufen aus der Ernte, vielleicht sind Menschen hier auch nochmal reif. Es müssen ja nicht immer diejenigen sein, die draußen sind, dass sie aus der Ernte berufen werden und dann wieder neu hingeschickt werden. Das bedeutet ganz konkret, das, was du tust, das, was du erlebst, das, was du getan hast, was du erlebt hast, gib es weiter. Behalte das nicht für dich. Behalte deine guten Gaben, deine Talente, deine Erfahrungen, die du gemacht hast, irgendwas, was dich gejammert hat, irgendwas, was dich gefreut hat, behalte das nicht für dich, sondern gib es weiter. Such dir Leute, die du damit beglücken kannst, mit dir sozusagen. Das heißt, Arbeiter generieren durch Weitergabe auch immer neue Arbeiter. Ich kann nicht schweigen. Passt da, glaube ich, ganz gut. Und dazu gehört auch, dass die Arbeiter gesund sind. Ja? Dazu gehört, dass die Arbeiter gesund sind, damit sie gut arbeiten können. Also welches Arbeitsklima herrscht unter den Arbeitern? Welches Klima herrscht in der Gemeinde? Und welchen Charakter trägt der Dienst unter den Arbeitern? Spannende Frage für uns als Gemeinde, glaube ich. In Hesekiel 34 gibt es eine ziemlich krasse Stelle. Vielleicht wollt ihr die mal auch zum Thema Hirte, wahre und falsche Hirten lesen. Da rechnet Gott brutal mit seinem Volk ab. Er rechnet mit seinen Hirten ab. Warum tut er das? Weil die Hirten sich nur um sich selbst kümmern. Weil sie sich selbst genug sind. Weil sie sich selbst am nächsten sind. Und da ist es so, in Hesekiel 34, dass Gott sagt, Leute, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich übernehme jetzt selbst die Verantwortung und ich übernehme selbst die Kontrolle. Und er geht gegen die sogenannten fetten Hirten vor. Gegen die fetten Hirten, die nur für sich selbst sorgen, nur für sich selbst horten. Also Hirten können keine Hirten sein, wenn sie nur für sich selbst sorgen. Hirten können nur Hirten sein, wenn sie das Wohl und die Not des anderen im Blick haben. Und dazu braucht es Zeit. Dazu braucht es Zeit. Also ich glaube, wenn wir auf diesen Text gucken, dann schauen wir wirklich sehr häufig auf Ernte und auf Arbeiter. Und oftmals schweift unser Blick so um diese beiden Gebiete rum. Aber Jesus geht einen anderen Weg und kommt zu dem Schluss in Vers 38, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Also gibt es da noch eine dritte Komponente. Ich nenne es das evangelistische Dreieck aus Matthäus 9. Ich habe echt überlegt, wie ich das nenne in der Vorbereitung. Also oftmals schweifen unsere Blicke doch hier um diese beiden Pole. Jesus macht das anders. Er sagt deshalb, bittet doch einfach den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Feld schickt. Also Gott will auch gebeten werden. Er sieht, ja, die reiche Ernte, die kann zur Not werden, weil wir merken, es fehlt hier etwas. Und vielleicht blicken wir dann von der Ernte aus auf uns und sagen, wir genügen doch nicht. Und manchmal fehlt uns dieser Blick zu Gott hin, der sagt, bittet, bittet. Also der Ort für das Finden von Arbeitern liegt in der Bitte zu Gott hin. Und vielleicht wird die Bitte zu Gott hin, dass er Arbeiter in die Ernte schickt, zugleich zu einem Herr, sende mich. Das kann passieren. Vielleicht wird die Bitte zu Gott durchdrungen mit einer Feststellung, da ist Potenzial da. Aber in der Gegenwart Gottes wird da noch viel mehr Potenzial freigesetzt, als wenn wir uns auf dieser Ebene hier unten bewegen. Ich denke, wir als Arbeiter, auch wir als gesandte Hirten, wir müssen auf Gott schauen und von ihm auf die Arbeiter und auf die Ernte. Schließlich gibt uns Jesus durch das, was er tut und wie er es tut, einen ziemlich simplen Auftrag zunächst. Was ist unser Auftrag? Ich glaube, unser Auftrag ist zunächst zu sehen. Ja? Wir sollen sehen. Wir sollen sehen, was los ist. In Johannes 4,35 sagt Jesus, meint ihr etwa, dass erst in 4 Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um. Schaut, was los ist. Überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Also wir müssen sehen und erkennen, was los ist. Und sehen und wahrnehmen, das können wir nur mit Zeit. Ich sehe und ich nehme einen Menschen richtig wahr, wenn ich mir Zeit für diesen Menschen nehme. Das heißt, wenn wir den anderen nicht sehen können, wenn wir ihm keine Zeit schenken, dann ist die Chance auch relativ gering, dieses Mitgefühl, das uns ergreift, zu erfahren. Wenn wir den anderen nicht sehen können, dann werden wir ihn vielleicht auch nicht lieben, lieben lernen. Das ist ja auch ein Prozess. Also wenn wir den anderen nicht sehen können, werden wir ihn wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht lieben. Und das ist das Zweite, zu lieben. Denn Liebe entsteht dort, wo ich mit jemandem Zeit verbringe. Nicht in jeder Beziehung, aber in manchen. Und ich werde ergriffen von einer Sehnsucht und von einem tiefen Mitgefühl zum anderen hin. Wir sollen also lieben. Auch das kann nicht ad hoc, auch das kann nicht ohne Zeit passieren. Also wenn wir den anderen nicht sehen können, ist die Chance auch sehr gering, dass wir ihn lieben können. Und wenn wir den anderen nicht lieben können, dann ist die Chance auch sehr gering, dass wir jemals für ihn beten werden. Und darum geht's ja. Und wenn ihr eure eigenen Gebete überprüft, wenn ich meine eigenen Gebete überprüfe, dann lande ich doch sehr schnell bei meinen Lieben. Ja? Ist so ein Gebet, das ich von zu Hause kenne, das ich von Opa und Oma kenne. Und wir beten, Herr, dass du auch bei unseren Lieben bist. Ja, da sind dann so alle mit eingeschlossen, die so Familie, einfach Menschen, die ich lieb habe. Ja, wer sind denn die Menschen, die ich lieb habe? Wahrscheinlich diejenigen, mit denen ich lange unterwegs bin, die ich gut kenne, die ich in mein Herz geschlossen habe. Und auch das kommt mit Zeit. Also wenn wir sie nicht lieben, wenn wir den anderen nicht lieben, dann werden wir auch schwerlich für ihn beten. Das ist immer wieder eine Überwindung. Also lasst uns Zeit dafür nehmen. Also sehen, lieben, beten. Ja, geht aus dem Gottesdienst und sagt, sehen, lieben, beten, sehen, lieben, beten. Das mache ich manchmal so, ja. So ein Dreischritt und dann gehe ich irgendwie durch die Stadt. Sehen, lieben, beten. Also wenn ihr mir mal begegnet und ich reagiere nicht, dann wird es so sein. Also für das, was uns zu Herzen geht, dafür nehmen wir uns Zeit. Und dafür nehmen wir uns auch Zeit vor Gott. Das ist das, was Gott sich wünscht. Das ist das, was Jesus hier versucht zu erklären. Wenn wir lieben, dann beten wir für die, die wir lieben. Aber das können wir nicht tun, ohne sie zu sehen, ohne sie wahrzunehmen. Und damit wir andere aus diesem Blickwinkel sehen dürfen, dürfen wir uns auch selbst immer wieder neu so sehen. Dass wir gesehen sind vom anderen hier unter uns, auch von Gott. Dass wir geliebt sind vom anderen, auch von Gott. Dass für uns gebetet wird vom anderen und uns der Segen Gottes immer wieder zugesprochen wird. Verändert gehen wir da heraus. Aus der Ernte in die Arbeit, zurück in die Ernte. Das ist die Bewegung. Lasst uns unser Leben neu aus diesem Blickwinkel deuten und auch das Leben der anderen Menschen. Wie zeugt unser Leben von Gott? Vielleicht ist es manchmal so simpel wie bei Jesus, der sagt, ich sehe den anderen und ich lerne ihn zu lieben und ich bete für ihn. Und vielleicht ist der erste Schritt, mich zur Zeit zu entscheiden. Mich zur Zeit zu entscheiden, damit Zeitzeuge zu sein und zu sagen, ich habe Zeit und hier bin ich. Oder ich entscheide mich und sage, ich habe keine Zeit, ich bin woanders. Ich lade euch ein, damit in der nächsten Woche mal unterwegs zu sein, damit auch spielerisch unterwegs zu sein. Das kann auch richtig Spaß machen. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.